Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen beim Podcast Einfach unterrichten vom Friedrich Verlag. In jeder Folge bringen wir den neuesten Stand der Deutschdidaktik in 5 Thesen auf den Punkt. Heute geht es um das, worauf wir in diesem Podcast abzielen, das Zuhören, hier nun speziell im Deutschunterricht. Mein Name ist Veronika Obermeier vom Institut für Digitales Lernen und ich spreche hier mit den Menschen hinter den Unterrichtsideen des Friedrich Verlags. Meine Gäste heute sind die beiden Herausgeber der Ausgabe und wahrscheinlich die Experten zum Thema Zuhören, mit dem sie sich schon lange befassen. Ulrike Behrens hat erst kürzlich ein Lehrbuch zum Thema mündliche Kompetenzen im Deutschunterricht verfasst und ist an der Universität Hildesheim. Und Michael Krelle ist Professor für Fachdidaktik Deutsch an der TU Chemnitz. Ulrike, Michael, schön, dass ihr da seid.
Guten Morgen.
Hallo.
In eurem Basisartikel legt ihr ja erstmal so ein bisschen die Grundlage und reißt das Feld ganz weit auf mit der ersten These. Gutes Zuhören ist die Grundlage für die informierte Teilhabe und konstruktive Mitgestaltung des gesellschaftlichen Lebens. Was bedeutet das denn?
Ja, das macht eigentlich so ein bisschen den Blick weiter, also zunächst mal über den Deutschunterricht hinaus. Das würde bedeuten, wenn wir über Zuhören und Zuhörförderung sprechen, dann sollten wir jetzt nicht so sehr an die Leistung eines Schülers oder einer Schülerin beim nächsten Test, Vera-Test oder so ausgehen, sondern von den Anforderungen, die eigentlich unser Zusammenleben insgesamt an uns stellt und natürlich für die Schülerinnen und Schüler auch. Und gerade in diesen Zeiten hat man ja den Eindruck, dass so Empathie und Rücksicht auf andere, Perspektivübernahme gar nicht mehr so selbstverständlich sind. Und ein Lernziel, so als Fernziel, könnte es sein, dass wir zuhören, um zunächst mal zu verstehen und nicht in erster Linie zuhören, um zu antworten oder zuhören, um zu widersprechen. Das scheint mir eben eine wesentliche Kompetenz in vielen gesellschaftlichen und sozialen Feldern, auch Konfliktfeldern zu sein und eben auch im alltäglichen Zusammenleben, in der Familie, in der Schule und auch an der Supermarktkasse. So, also das wäre so ein bisschen die Idee von, was bedeutet das eigentlich? Und konstruktiv mitgestalten können, setzt eben voraus, andere zu sehen, andere Perspektiven nachzuvollziehen. Und dazu kommt natürlich, wer Wissensinhalte und Zusammenhänge versteht, der kann natürlich auch wirksamer eingreifen und sich selber auch als wirksamer erleben. Und insofern braucht es dann Zuhörkompetenzen natürlich auch in Lehr-Lern-Konstellationen.
Also diesen Punkt des Verstehens, den Ulrike gerade aufgemacht hat, man versteht ja eben auch auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Also das ist ja auch beides angesprochen. Also das eine ist so, wir brauchen das, um uns die Welt zu erschließen. Das Zuhören ist hat eine zentrale Bedeutung dafür, dass wir die Welt verstehen. Also Inhalte, Zusammenhänge, und aber eben auch die Menschen um uns rum. Also das merkt man immer daran, wenn Schüler neue Lehrer bekommen oder Lehrerinnen bekommen oder wenn die vielleicht auch überhaupt in die Schule reinkommen, Young Stufe 1, da hören die erstmal zu, um zu verstehen, was hat der für eine Rolle, was ist das für ein Mensch eigentlich, der da vor mir ist. Und dieses Verstehen, darum ging es vermutlich auch Ulrike gerade. Und das ist aber was wir auch in diesem Basisartikel stark gemacht haben, dass Zuhören eben eine ziemlich umfangreiche, komplexe Tätigkeit ist.
Absolut. Und wenn man jetzt an den sozialen Aspekt denkt, aber auch an den persönlichen, dann passt die zweite These gut: Zuhören, gutes Zuhören stärkt bewusstes Wahrnehmen. Wie spielt das zusammen?
Man kann sagen, dass Zuhören wirklich unser allererster Sinn ist. Also nicht nur der allererste Sinn in einer neuen Begegnung mit der neuen Lehrkraft beispielsweise, sondern überhaupt im Leben. Das ist das allererste, wie wir unsere Umgebung wahrnehmen, schon im Mutterleib. Und das heißt, das ist unser Zugang zur Welt. Der akustische, die akustische Wahrnehmung, übrigens auch der einzige Sinn, den wir niemals abschalten können. Also der läuft immer mit, auch wenn wir schlafen und denken, wir hätten gar nichts mitgekriegt. Der passt immer schön auf uns auf. Und insofern ist das, was vielleicht nicht tautologisch ist, die Sache mit dem bewussten Wahrnehmen. Also das heißt, wenn ich Zuhörförderung gezielt und systematisch betreiben will, dann brauche ich quasi eine zusätzliche Ebene, bei der ich mir selber beim Zuhören über die Schulter gucke. Also mich selber beobachte und sage, wie mache ich das hier eigentlich? Was fällt mir auf? Wie kann ich sehr bewusst auch zum Beispiel Störfaktoren ausschalten? Wie kann ich mich auf eine bestimmte Sache konzentrieren, die mich jetzt gerade interessiert? Was sind auch Bedingungen für mich? In welchen Situationen haut es für mich einfach nicht hin? Und dann lasse ich es auch einfach mal. Also insofern wäre das, was zu stärken wäre, eigentlich die Bewusstheit. Mhm. Und das schadet uns, glaube ich, allen nicht, weil wir eben so einen Sinn, den wir immer benutzen, natürlich erstmal gar nicht bewusst wahrnehmen, sondern für selbstverständlich halten.
Da fällt mir ein, dass mir häufig nach Situationen im Klassenzimmer auf dem Heimweg oder am nächsten Tag auf dem Hinweg häufig noch plötzlich Zuhörsituationen eingefallen sind, wo ich Dinge dann in dem Moment vielleicht nicht wahrgenommen habe oder anders eingeordnet habe und so weiter. Also diese Reflexion ist ja ganz wichtig und wird auch sowohl im Basisartikel als auch in den Modellen angesprochen. Das fand ich ganz spannend, weil, und wenn man euch zuhört, dieser Sinn, die Bedeutung dieses Sinns ist ja unglaublich und dafür hat er eigentlich relativ wenig Stellenwert im Deutschunterricht. Ihr sagt ja in eurer dritten These, Zuhören lernt man nicht einfach so. Zuhören ist eine anspruchsvolle Tätigkeit. Könnt ihr das genauer erklären?
Ja, das schließt eigentlich ganz gut an das, was Ulrike gerade gesagt hat. Es ist so, dass wir ja schon vorher zuhören. Das ist jetzt nicht etwas, was plötzlich dazukommt und wir vorher nicht zugehört haben. Aber was in der Schule passiert ist, dass auf allen Ebenen wir ein neues gesellschaftliches System kennenlernen mit Funktionsrollen. Also ne, plötzlich bin ich nicht mehr Michael, sondern ich bin der Schüler Michael. Das heißt, mir wird irgendwie eine Funktionsrolle zugeordnet. Meinen Freunden, die ich vorher vielleicht kannte oder die ich dann neu treffe, die werden auf eine gewisse Art und Weise Mitschüler. Also die bekommen eine gesellschaftliche Rolle. Der Mensch, der da vorne der da vorne steht oder der mit mir den Unterricht gestaltet, ist jetzt auch jemand Neues, den ich zum Teil vielleicht schon aus dem Elementarbereich kenne, den ich vielleicht auch schon aus anderen vorschulischen Zusammenhängen kenne, jetzt aber in der Institution Schule als Lehrerin, Lehrer auftaucht. Das heißt, das, was sich verändert für das Zuhören, ist, dass es plötzlich gesellschaftliche Erwartungen daran gibt, wie ich zuhören soll und wie ich verstehen soll, mit all den literalen Prozessen, die dahinter stecken, mit all den Bildungsprozessen, die dahinter stecken. Ich soll nicht mehr irgendwie nur für mich zuhören, weil ich irgendwie denke, es könnte mich jetzt gerade interessieren, sondern ich soll gerichtet die Aufmerksamkeit auf etwas lenken, von dem der Mensch da vorne uns gut vorbereitet hat und meint, es ist für mich richtig und ne und sein so all dem, das zu lernen am Anfang und dann das auch weiter auszudehnen, ist eine anspruchsvolle Tätigkeit und man kann das ganz gut auch daran festmachen, dass das auf ganz vielen Ebenen wirksam ist. Es gibt so ein paar interessante Untersuchungen dazu, dass uns noch jahrelang danach Geräuschkulissen, Geräusche und so weiter sehr vertraut sind, wenn man Ich vermute auch, wenn ich dir oder wenn ich euch jetzt irgendwie die Geräuschkulisse der Treppe zu eurem Schulraum heute vorspiele, ihr erkennt das wieder. Das löst Gefühle in einem aus, das ist so tief verankert, wenn man jahrelang dort gewesen ist. Das heißt, über diese ganze Raumwahrnehmung, über das Zuhören funktioniert sehr viel und da sind natürlich ganz viele gesellschaftliche Ansprüche mit dabei. Dazu kommt noch dazu, dass Zuhören ja in der Regel in Gesprächssituationen stattfindet. Also es gibt auch die Situation, dass ich für mich alleine einen Podcast höre, so wie die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt vermutlich. Aber es kann eben, also der Regelfall für die Schüler ist, das findet im Klassenraum statt, wenn es jetzt um das schulische Zuhören geht. Und das ist auch multimodal. Es ist verknüpft mit dem Sehverstehen. Es ist verknüpft häufig auch mit Aufgaben, in denen ich vielleicht mitlesen soll. Also man denke an Lautlesetandems zum Beispiel, die sehr präsent sind aktuell. All das zusammen, also diese Möglichkeit Sehverstehen, auch das Sprechen, auch bestimmte soziale Kompetenzen verschränkt mit dem Zuhören, sind sehr anspruchsvoll. Und das haben wir in dem Modell versucht abzubilden. Das ist nicht von uns, sondern von Ruth Gschwendt. Und das basiert natürlich ein bisschen auf den Modellen, die es auch in anderen Bereichen gibt. Es gibt so ein Modell auch zum Schreiben. Bekannt ist aber das, vor allen Dingen das Modell zum Lesen von Cornelia Rosebrock und auch Daniel Nix. Das knüpft da an und zeigt, auf wie viel Ebenen Lesen eigentlich miteinander verknüpft ist. Wir haben länger darüber diskutiert, ob wir auch andere Modelle abdrucken. Es gibt zum Beispiel ein tolles Modell von Margarete Imhoff, die den Prozess des Zuhörens und des Verstehens in einzelnen Schritten des Zuhörprozesses abbildet und so Zuhörkompetenz modelliert. Was uns da aber wichtig war, war zu sagen, die soziale Ebene und auch die individuelle Ebene, wie es in dem Modell jetzt angelegt ist, Das ist besonders gut in dem Modell von Ruth Gschwend abgedrückt. Und was der Vorteil ist, man kann dort eben dann auch Förderung besonders gut andocken. Nichtsdestotrotz kann man das auch empfehlen, dass man natürlich sich auch noch andere Modelle des Zugangs anschaut, die wir jetzt hier zwar genannt haben, aber die jetzt nicht so als Modell wirklich abgedruckt sind. Aber das ist gemeint mit Zuhören ist eine anspruchsvolle Tätigkeit, die aber per se unsichtbar ist. Das ist eben auch nochmal so ein ganz großer Unterschied eben zu anderen Kompetenzen. Also ich kann mir die Schreibprodukte angucken, ich kann mir auch anhören, wie andere vorlesen. Aber das Zuhören ist per se erstmal nicht wirklich sichtbar oder nur indirekt eben auch sichtbar, indem ich nachfrage und in den Gesprächsprozess eingehe. Das heißt, also diese Multimodalität ist gleichzeitig für Lehrkräfte auch noch extrem wichtig, um in die Köpfe der Kinder schauen zu können. Und deswegen ist eben auch das Zuhören der Lehrkräfte so wichtig.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde, man kann es Kindern nicht ansehen, ob sie gerade intensiv zuhören oder nicht.
Manchmal schon.
Wobei die eine oder andere Nachfrage dann manchmal auch echt Überraschungen bringt, wenn man merkt, da hat jemand gerade echt was verarbeitet, während er tuschelt und zeichnet gleichzeitig.
Genau.
Wie können wir das dann im Unterricht thematisieren?
Also ich glaube, da kommt man tatsächlich um das Explizieren nicht herum. Gerade wegen der Merkmale der mündlichen Kommunikation, dass sie multimodal ist, dass sie im Moment passiert, dass sie auch, ich sag mal, der einzelne Akt des Zuhörens oder auch des Sprechens ist gar nicht verständlich ohne das Interaktive drumherum. Also das Allermeiste ist überhaupt nicht nachvollziehbar, wenn man nicht weiß, was ist denn da vorher gelaufen? Wie sind denn, Stichwort soziale Ebene, wie sind denn die Beziehungen hier untereinander? Welche Geste hat das begleitet und so weiter? Das alles passiert aber in Echtzeit und in dem Moment, wo es passiert ist, ist es auch schon wieder vorbei. Wohl dem, der in der Lage ist, so auf dem Nachhauseweg sich das nochmal in Erinnerung zu rufen, zu sagen, was ist denn da eigentlich passiert? Aber das ist, also es ist eine professionelle Fähigkeit, die Lehrpersonen haben müssen. Und dann kann man natürlich auch am nächsten Tag darauf nochmal eingehen und sagen, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, mir ist da eigentlich das und das aufgefallen, kannst du nochmal, erinnerst du dich, was da war oder ja, was auch immer. Also das wäre dann aber bewusste Reflexion. Also es wäre ein Wechsel auf eine Metaebene aus der Zuhörsituation heraus, das Nachdenken über Zuhören. Und dafür gibt es aus meiner Sicht mehrere sinnvolle Zugänge. Einer ist tatsächlich erklären, wie Zuhören funktioniert. Was tun wir da eigentlich, wenn wir zuhören? Das kann man auch mit jungen Kindern sich bewusst machen. Das ist eine Möglichkeit. Das zweite ist, und das machen wir im Heft tatsächlich auch relativ stark, Zuhörstrategien anzubahnen, zu sagen, also ein Beispiel sind die Hörspurgeschichten, die Ronja Hüttemann vorstellt und die sie in eine Unterrichtseinheit einbaut. Das wäre sozusagen eine zweite Möglichkeit, also bewusstes Anbahnen von Strategien. Und das dritte ist, sag mal, kommunikative Routinen einüben muss. Also sowas wie, ich sage jetzt mal was ganz Plattes, sich jemandem vorstellen in so einer Stillparty-Situation, ist eine gesellschaftliche Praxis, die relevant ist, die man wahrscheinlich vermeidet, wenn man es nicht gut kann, und die aber umgekehrt man relativ einfach einüben kann, indem man es einfach mehrfach macht. So, das wäre jetzt was für etwas ältere Kinder. Aber auch sowas wie eine Situation im Klassenkreis, wenn ich eine Gewohnheit, das ist so ein Beispiel, das glaube ich in dem Beitrag der Schweizer Kolleginnen und Kollegen auftaucht, die Idee zu sagen, jeden Montagmorgen tauschen wir uns mal drüber auf, was in der Zeitung stand oder in den Nachrichten vorkam oder was die Welt bewegt. Das ist eine Routine, die ist interessant, die ist sozusagen informativ für alle, anders als der Erzählkreis, wo ich von meinem persönlichen Wochenende erzähle. Und da kann ich sozusagen ganz regelmäßig genau solche Situationen einüben, wo ich den anderen zuhöre und gucke, kenne ich das, ist mir das ganz neu oder kann ich da vielleicht was beitragen, was ergänzen, was ich gehört habe oder habe ich da eine Meinung dazu oder so. Das wären Routinen, wo ich gar nicht jetzt auf eine Metaebene gehe unbedingt, aber wo ich bestimmte kommunikative Praktiken einübe und immer selbstverständlicher werden. Das wären so drei Ebenen oder drei Beispiele, die mir dazu einfallen.
Wir haben ja im Unterricht ganz viele Situationen, wo so mündliche Interaktion stattfindet. Wie kann man die denn für das Zuhören noch nutzen? Du hast jetzt ein paar aufgezählt, aber wie kann ich denn das extensive Zuhören beispielsweise fördern?
Ja, das hat Isabel Zins ja stark gemacht in ihrem Beitrag. In der Tat dockt das ein bisschen an das, was Ulrike gerade gesagt hat. Es ist so, dass wir der Unterricht generell durch Gesprächssituationen bestimmt ist. Also in der Regel ist es so, dass man geht bestimmt von so einer Zahl, wobei man die Zahlen mal vorsichtig sein muss, aber 70-80% der Kinder, der Zeit hören die Kinder zu. In dieser Zeit, häufig verschränkt mit Gesprächssituationen, diese Zeit wäre ja komisch, wenn man sie nicht auch für das Zuhören und für die Zuhörförderung nutzen würde. Wenn wir sowieso so viel Zeit haben, in denen Zuhöranlässe geschaffen werden, ist es auch eine gute Idee, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man diese Zeiten eben auch als Lernzeiten schon aktuell mitnutzt. Das heißt, wir haben beim Zuhören zum einen die systematische Förderung, die Ulrike gerade angesprochen hat, und zum anderen haben wir aber diese permanenten Lernsituationen, in denen das Zuhören eine Rolle spielt und wo das Zuhören mitgelernt wird, sowieso. Das Ganze kann man aber eben auf eine reflexive Ebene lenken. Und das kann man mit ein paar einfachen Kniffen machen. Also man kann zum Beispiel Zuhörtagebücher führen. Man kann natürlich irgendwie auch besondere Ereignisse, also weiß ich nicht, man hat jetzt einen Klassenraum, in dem da ist eine Baustelle daneben. Da kann man durchaus darauf achten, wann welche Geräusche typischerweise auftauchen. Das kann man natürlich auch ganz anders schauen. Aber so ist das in den einzelnen Beiträgen auch gedacht. Wir haben in den Beiträgen verschiedene Bausteine, die man gut zusammensetzen kann, um eben so eine systematische Zuhörförderung zu betreiben und gleichzeitig Routinen einzuüben. Und das Geräusch der Woche, das also Zuhörtagebücher zu führen, das halte ich für eine ganz gute Idee, um diese Routinen einzuführen, die Ulrike gerade eben auch beschrieben hat. Das hat dann eben genau diese wiederkehrenden interaktiven Formate, von denen Ulrike gerade, wie gesagt, gesprochen hat.
Was man jetzt vielleicht aber fairerweise und ehrlicherweise auch sagen muss, wir haben aus interessanterweise sehr, sehr vielen verschiedenen Disziplinen Anregungen dazu, wie man auf unterschiedlichen Ebenen das Hören, das Zuhören, das Verstehen fördern kann. Also das geht von Audiopädagogik bis hin zu Theatersport. Also es gibt ganz, ganz viele Bereiche, in denen therapeutische Settings sehr, sehr prominent ist ja dieser Ausdruck des aktiven Zuhörens, der eigentlich aus einem therapeutischen Setting kommt und zunächst mal im Unterricht gar nichts zu suchen hat. Also, aber es gibt eben sehr viele Disziplinen, die durchaus etwas beizutragen haben zu der Frage, wie geht Zuhören und wie kann man das fördern? Was wir im Moment als Deutschdidaktik, als Sprachdidaktik eigentlich nicht zu bieten haben, ist schon sozusagen ein systematischer Aufbau, den wir dann womöglich auch noch ordentlich empirisch evaluiert hätten. Da stehen wir wirklich am Anfang und ich glaube, ein Ziel der nächsten 10, 20 Jahre muss es sein, im Grunde so ein bisschen das zu tun, was in der Lesedidaktik in den letzten 20 Jahren passiert ist, nämlich zu sagen, okay, wie kann man modellieren? Da haben wir was zu bieten. Und dann aber auch, wie kann man quasi eine Förderung systematisch aufeinander aufbauend, passt genau zu den Lernbedarfen der einzelnen Schülerinnen und Schüler anordnen und welche Maßnahmen erweisen sich empirisch als wirksam? Und da würden wir, glaube ich, lügen, wenn wir sagen, das können wir Ihnen schon verraten, das wissen wir im Grunde alles. Wir haben da Anmutungen und wir haben sehr, sehr viel Anregung aus allen möglichen Bereichen. Aber das wäre eigentlich so der nächste Punkt, der zu tun wäre. Und wenn ich den Satz noch sagen darf, den können wir, glaube ich, nicht tun, ohne wirklich in Kooperation mit Lehrerinnen und Lehrern zu gehen. Also wenn das können wir, das ist sozusagen ein Merkmal dieser Mündlichkeit, sie ist flüchtig, wir können das nicht einfach im Setting, in so einem experimentellen Laborsetting mal ausprobieren, sondern wir müssen eigentlich wirklich in die Realität der Klassenräume rein und da gemeinsam Fördermaßnahmen entwickeln, evaluieren, weiterentwickeln und so weiter. Das wäre so ein bisschen für mich der Ausblick und die Zielsetzung für die nächste Zeit.
Ich hoffe ja sehr, dass da viele Kolleginnen und Kollegen ihre Klassenzimmer öffnen, weil ich glaube, wir tun den Schülerinnen und Schülern und auch den Lehrkräften einen großen Gefallen, wenn wir da die Forschung vorantreiben. Weil was wir alle kennen, ist der Frust, wenn man vorne steht und dann hören wieder nicht alle zu und so weiter. Auf der anderen Seite gehen ja die Kinder davon aus, dass wir ihnen irgendwie so implizit vermitteln, naja, du musst 6 Unterrichtsstunden lang aufmerksam zuhören, dass es Unterschiede gibt. Und dass es vielleicht auch die Momente gibt, wo man eben ganz aktiv zuhören muss oder wo man dann auch mal ein bisschen sich ausblenden darf. Das thematisieren wir so eigentlich nie.
Na, ich spekuliere jetzt trotzdem nochmal an der Stelle, an der Ulrike gesagt hat, da haben wir viel Forschungsbedarf. Das ist so, aber diese Anmutung, die wir haben und was man aus Studien durchaus weiß, ist, also dass die Aufmerksamkeitssteuerung, das zu richten auf bestimmte Dinge, das ist eine ganz, ganz wichtige basale Fähigkeit, die ich auch fürs Zuhören, aber auch insbesondere fürs Zuhören brauche. Was wir sehen ist, in Abhängigkeit der Situation können Schülerinnen und Schüler das nicht durch die Bank weg. Das sieht man zum Beispiel daran, dass im Unterricht die Aufmerksamkeit auf was ganz anderes gerichtet wird und das mit, wenn die einen oder anderen sich bestimmt jetzt ein paar Schüler vorstellen, aber und das mit wirklich sehr viel Akribie, solange das Interesse gewahrt ist, aber eben nicht auf die Unterrichtsinhalte. Aber die Schwierigkeit ist ja, innerhalb des Settings 20, 30 Kinder sind in einem Raum, ich kriege eine gestellte Aufgabe, dort die Aufmerksamkeit jetzt zum Beispiel auf eine Gesprächssituation zu richten, auf den Lehrer zu richten. Das ist etwas, was gelernt werden muss. Und da gibt es eben schon eine ganze Menge von Dingen, von denen wir wissen, wie man Aufmerksamkeit trainiert. Sind eben ja auch also ein paar mit dabei. Also was Sie schon angesprochen, Isabel Zins zum Beispiel, das trainiert auch sehr stark Aufmerksamkeit. Das hilft und das ist eine basale Fähigkeit. Und erst darauf aufbauen kann man eigentlich sagen, es ist eine gute Idee, jetzt Zuhörstrategien zu trainieren. Das wissen wir wiederum aus Studien zum Lesen, dass so basale Fähigkeiten wichtig sind als Vorläufer dafür, um Strategien aufzubauen. Das heißt, wir haben Ideen davon, wie Kompetenz sich auch beim Zuhören aufbaut. Aber das, was Ulrike gerade sagte, welche Übungen jetzt wirklich nachweislich für welche Schülerinnen und Schüler unter welchen Bedingungen wirklich funktionieren, boah, ich glaube, da wird viel passieren die nächsten 20 Jahre. Da bin ich mir auch sehr sicher, dass wir da, wenn wir das nächste Heft zum Zuhören in 20 Jahren rauskommen,
hoffentlich nicht so lang,
dass da vermutlich wir sehr viel mehr darüber wissen, in welcher Reihenfolge welche Unterrichtssetting für welche Schüler sinnvoll sind.
Also das ist ein schönes Plädoyer dafür, die Zuhörstrategien wirklich einzuführen und zu üben. Und für mich so die Erkenntnis, wir müssen alle zusammenhelfen. Wir in den Klassenzimmern müssen das reinbringen und auch eben offen sein, dass die Forschung überhaupt stattfinden kann.
Ja, also das auf jeden Fall, das wär ein Plädoyer. Ich würde gerne nochmal anknüpfen an den Gedanken, was erwarten wir eigentlich von Schülerinnen und Schülern. Michael hat vorhin gesagt, man kommt in die Schule und hat plötzlich eine gesellschaftliche Rolle. Und das betrifft ja nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern das betrifft auch die Selbstdeutung von Lehrkräften, die das Gefühl haben, also ganz, ganz prototypisch, ja, ich stehe vorne und spreche und die Klasse sitzt vor mir still, ohne sich zu bewegen und lauscht und weiß hinterher, was ich gesprochen habe. Das ist, da kann man, braucht man eigentlich nur mal sich selber zu fragen, wie viele Stunden am Stück man das so gebacken kriegen würde. Dann weiß man auch schon, das ist natürlich diese prototypische Vorstellung von Unterricht, die funktioniert eigentlich nicht, wenn es gewaltfrei abgehen soll. diesen Prototypen haben wir ja irgendwo her. Das ist sozusagen das Modell Klosterschule, das eigentlich schon lange nicht mehr Realität ist. Und das heißt, eine zuhörfreundliche Unterrichtsgestaltung bedeutet eben auch sehr bewusst zum Beispiel zu markieren. Jetzt brauche ich eure volle Aufmerksamkeit, denn jetzt kommt es darauf an zu wissen, was ihr in den nächsten 30 Minuten machen sollt, ohne dass ihr mir die ganze Zeit still zuhören müsst. Also die nächste Phase muss dann eine sein, die möglicherweise im gemeinsamen Austausch in kleineren Gruppen passiert. Das ist, funktioniert eben auch nochmal ein bisschen anders. Also sowas auch bewusst zu machen und sozusagen sich auch selber in dieser Rolle als Lehrkraft und selber als erwachsener Zuhörender oder Zuhörende zu reflektieren und zu überlegen, was fordere ich hier eigentlich. Und dann müsste man natürlich, letzter Punkt, auch als Lehrkraft eine ganz besonders gute Zuhörerin und ganz besonders guter Zuhörer sein, um zum Beispiel Impulse, die von den Schülerinnen und Schülern kommen, fachlich klug aufzugreifen. Ich glaube, damit könnte man einfach auch sich eine ganze Menge Sprechzeit sparen, wenn man merkt, dass im Grunde ein Thema jetzt in der Klasse gerade sowieso schon vorhanden ist.
Wenn das gelingt, sind das ja auch ganz magische Momente im Klassenzimmer.
Man muss immer dazu sagen, also ich meine, wir haben ja dieses Beispiel auch extra von Michael Becker-Motzek, der das in einem wunderbaren Text aus dem Morgenkreis, aus der Studie über Morgenkreise abgedruckt hat. Wir Unterricht organisieren, haben dabei ja auch ganz eigene Vorstellungen davon, wie es im Weiteren so verlaufen wird. Und unsere ganze Ausbildung ist ja darauf ausgerichtet, vorher einen Plan zu haben und den möglichst gut einzuhalten, so dass er am Ziel auch am Ende landet, ne? So wie wir uns das vorher überlegt haben. Und in der Tat gibt es dann aber immer so Abweichungen. Man versucht als Lehrkraft natürlich dann ganz bewusst auch Beiträge auszublenden, weil sie nicht zu zielführend sind für das eigene Ziel, während aber natürlich die ganzen Gesprächsgruppen, die ganzen Einzelgespräche, wenn man sich in die Rolle der Kinder versetzt, man sitzt also als Kind da in so einer Gruppenphase und merkt da vorne, die Lehrkraft will jetzt irgendwie was. Aber das, was ich hier gerade mache, ist ja eigentlich viel interessanter und viel wichtiger. Wir sind noch nicht fertig mit unserem Gedanken. Das heißt, der Unterricht zerfällt in sehr viele kleine Turns und kleine Gesprächsrunden. Die Idee davon, es gibt diese eine große Gesprächsrunde im Plenum und alle sind dabei. Das ist auch, wenn man sich so gesprächslinguistische Arbeiten anguckt, das ist ein Trugschluss. Also selbst in dem Moment, wenn man im Plenum spricht, ist es so, dass es Interaktionen gibt zwischen den Schülern, die vielleicht irgendwie sich gerade einen Liebesbrief geschrieben haben oder irgendwas anderes, die natürlich auf eine gewisse Weise zuhören. So, und das muss man als Lehrkraft einfach ein Stück weit eben mit auch im Blick haben, dass wir selber auch mit unterschiedlichen Funktionen zuhören und nicht unbedingt, dass immer alles zielführend ist, wie wir den Unterricht dann irgendwie lenken und das eben auch zuzulassen. Ein zweiter Punkt, der mir noch wichtig war, das ist zu dem, was Ulrike gerade gesagt hat. Wenn ich bewusst dafür sorge, dass mein Unterricht geprägt ist durch Varianz, also auch auf der Ebene, es darf mal laut sein, es ist wunderbar, wenn es auch mal richtig laut ist, aber es gibt klare Signale, wenn es auch mal richtig leise ist. Über diese Differenz versteht man auch besser als Schüler, wann welche Arten des Zuhörens gefragt sind. Und es ist natürlich so, wenn ich in einer Kleingruppe bin, höre ich auch zu. Aber ich habe rasche Wechsel zwischen, mein Freund spricht, ich höre zu. Jetzt bin ich mal dran. Alle hören mir zu. Ich muss nicht zuhören. Ich höre mir vielleicht selber zu, ob ich jetzt alles das sage, was ich gerade möchte. Aber jetzt hört man mir zu. Das ist ein sehr rascher Wechsel. Dann gibt es eine Phase, in der es vielleicht dann noch sehr laut ist. Und dann gibt es ein Signal, dass es sehr leise ist. So, das sind alles bewusste Prozesse, die es zu reflektieren gibt. Und die kann man steuern im Unterricht.
Und die kann man, glaube ich, auch schön umsetzen. Das wäre ein schöner erster Schritt. Und für alles Weitere und die Reflexion mit den Schülerinnen und Schülern empfehlen wir aus vollstem Herzen die Unterrichtsmodelle und den Basisartikel. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und hoffe, dass es nicht 20 Jahre dauert, bis wir uns wieder mit diesem Thema auseinandersetzen dürfen. Einen schönen Tag euch noch. Tschüss!
Das war Einfach unterrichten. Der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.